Ja, guten Morgen. Dieser Jona, erinnert ihr euch noch an die Predigt vom letzten Sonntag? Ein gar widerspenstiger Typ war dieser Prophet, ein Prophet Gottes und trotzdem so unleidlich. Immer das Gegenteil von dem im Sinn, was er hätte eigentlich tun sollen. Mit so einer unwilligen Fünf-Wort-Predigt, wie Heinz es uns erzählt hat, rettet er 120.000 Menschen in Ninive. Hat noch Zeit übrigens, liebe Techniker. Ich werde das mal kurz. Ich muss synchronisieren. So, jetzt müsste es passen. So, also 120.000 Menschen bekehren sich aufgrund seiner Fünf-Wort-Predigt. Ich habe mich daran erinnert gefühlt, dass, hört jetzt aber mal auf, Mensch. Ich habe mich daran erinnert gefühlt, wie es so in der Schule ist. Ich bin ja Lehrer, wenn so ein Schüler eine Fünf-Wort-Hausaufgabe macht, dann sage ich, die Hausaufgabe ist nicht gemacht, fertig. Aber im Gegensatz zu vielen Schülern, die sich vielleicht über dann so einen Erfolg freuen würden, freut sich Jona nicht mal. Er ist wütend, haben wir gehört. Jona, das Rumpelstilzchen unter den Propheten. Aber beinahe schon ein bisschen lustig in seiner Bockigkeit. Vielleicht hat sich der eine oder andere letzten Sonntag erinnert gefühlt an seine Kinder oder an sich selber. Die Kernbotschaft letzten Sonntag, und jetzt betrete ich ganz dünnes Eis, Heinz, war nicht, mach's wie Jona, sondern eher, mach's genau anders als Jona. Schmolle nicht. Sei nicht verbittert, denn du hast nicht nötig. Du hast das Evangelium, die gute Nachricht, von dem wir auch jetzt schon gesungen haben und gehört haben. Neuanfang ist möglich, und zwar mit einer anderen Einstellung, geprägt von Mitgefühl. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gesagt. Legt keinen Wert auf Vollständigkeit. Ihr könnt gern die Predigt anhören. Auf unserer Webseite findet man sie unter Predigten und zwar dann mit dem Datum vom letzten Sonntag. Vielmehr möchte ich jetzt an diesem Sonntag heute eine biblische Person vorstellen, die genau das Gegenteil von Jona darstellt. Das fängt eigentlich schon beim Geschlecht an. Sie ist eine Frau, wo man natürlich hier fragen muss, ist das Gegenteil eines Mannes eine Frau? Wieder dünnes Eis. Also in diesem Fall ist das Gegenteil auf jeden Fall. Jona ist schwer als Vorbild zu sehen. Diese Frau ist ein Vorbild. Und sie wäre gar nicht in der Bibel, also im Alten Testament, von dem ich jetzt rede, denn sie gehörte gar nicht zu Israel. Sie war vielmehr aus einem heidnischen Nachbarland namens Moab. Und jetzt klingeln bei den ersten die Glocken, wer das wohl sein könnte. Sie ist aber eben doch in der Bibel sogar mit einem Buch vertreten. Und das muss kurz erklärt werden für alle, die es nicht oder nicht mehr genau wissen. Ihre Geschichte beginnt mit einem Israelit, der Elimelech heißt. Und seine Frau heißt Naomi und sie selber heißt Ruth. Und Elimelech und Naomi sind ihre Schwiegereltern, die ursprünglich aus Bethlehem kommen und zwei Söhne haben, nämlich den Mahlon und den Kilion. Und die Familie, diese vierköpfige Familie, die verschlägt es nach Moab. Es ist eine Flucht vor Hungersnot in Israel. die ausbricht zur Zeit der Richter. Wir sprechen also von der Zeit, bevor es Könige in Israel gab und damit sicher weit über 1000 vor Christus, also vor weit über 3000 Jahren. Wir haben also eine richtig alte Geschichte vor uns. Elimelech und dann auch seine beiden Söhne Machlon und Kilion sterben in Moab. Das ist östlich angrenzendes Land. Man muss eigentlich, ich habe es mal auf der Karte angeguckt, einmal ums Tote Meer rumwandern und dann ist man in Moab, wenn man in östliche Richtung geht. Also dieser Elimelech und seine beiden Söhne, die inzwischen mit den Moabiterinnen Orpa und Ruth verheiratet sind, sterben in Moab. Naomi bleibt also alleine mit ihren Schwiegertöchtern und allein diese Situation, dieser recht lapidar daherkommt, zack, 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 die drei Männer sterben, ist schon eine sehr harte Situation, eine sehr betrübliche Lage, eigentlich eine persönliche Katastrophe für Naomi, eine Witwe, was jetzt? In einem fremden Land. Und dann kommt die Nachricht, die Kunde aus Israel, Gott hat sich erbarmt und es gibt wieder Brot zu essen in Israel. Und da liegt es natürlich ganz nahe zu sagen, für Naomi, ich gehe wieder zurück in mein Heimatland. Sie zieht also mit ihren Schwiegertöchtern los nach Israel und kommt unterwegs vermutlich ins Grübeln. Jetzt hat sie die beiden jungen Frauen neben sich und verbaut ihnen möglicherweise die Zukunft damit, dass sie sie mitnimmt nach Israel. Sie kann ihnen keine neuen Ehemänner beschaffen, sagt sie ihnen auch deutlich. Sie sollen doch lieber zurückgehen ins Land Moab zu ihrem Volk, um dort wieder zu heiraten. Und da geht es nicht darum, wie gestalte ich jetzt mein Leben. Sie will ihnen nicht irgendwie eine Chance auf selbstbestimmtes Leben verbauen, sondern es geht in dieser Zeit sicherlich auch ums nackte Überleben. Wenn man Witwe war in dieser Zeit, war man zur Armut eigentlich praktisch verdammt. Ja, man brauchte einen Ehemann, man brauchte eine Familie, die einen trägt. Und dann in die Fremde gehen mit einer anderen Witwe, es waren ja genau genommen drei Witwen, also da ist man, wie man heute so schön sagt, in der Nahrungskette ziemlich weit unten. So redet also Naomi auf die beiden ein, dass sie umkehren sollen, um praktisch ihre Perspektive da nicht zu verbauen. Sie kann ihnen keine bieten, meint sie zumindest. Und sie kann es wohl auch nicht. Und ich habe jetzt in einer Studienbibel, die ich gern zu Rate ziehe, vor Predigten nachgesucht. Dann habe ich auch gegoogelt. Und schließlich habe ich meinen neuen Freund gefragt, die KI, oder ist eine Freundin, egal, ChatGPT, und habe eine Antwort bekommen. Die Frage war, waren eigentlich Orpa und Ruth irgendwie moralisch oder nach orientalischer Sitte oder Gebrauch verpflichtet, mit dieser Naomi mit nach Israel zu gehen. Und ChatGPT hat mir klar geantwortet, nein, waren sie nicht. Sie haben das einfach aus freien Stücken versprochen, aus Mitgefühl. Und ich habe natürlich auch bei Google und so weiter geguckt, das ist eine recht verlässliche Antwort. Also sie beiden Schwiegertöchter sind freiwillig zumindest mal ein Stück mitgegangen. Und ich möchte jetzt an der Stelle in die Geschichte einsteigen. Wir befinden uns jetzt die ganze Zeit im ersten Kapitel des Buches Ruth, an der Naomi ihre Überzeugungsrede beendet, dass sie sagt, bitte, liebe Schwiegertöchter, bleibt doch in Moab. Ich kann euch wirklich nichts bieten. Ich möchte die Verantwortung nicht auf mich nehmen, dass ihr unglücklich oder arm werdet. Geht nach Hause zurück. Und Ruth und Orpa reagieren folgendermaßen auf diese Rede von Naomi und jetzt hoffe ich, dass es klappt, aber es sieht gar nicht so toll aus. Moment. Gucken wir nochmal, ob ich hier synchronisieren muss. Ja, ist nicht meine Stärke, Geduld, wollte ich nur mal sagen. Sehr schön. Nee, das ist aber nicht. Das geht. Das ist falsch. Mach's, Ralf, es ist so einfach heute. Mach's einfach du, okay? Oder soll ich es doch nochmal probieren? Jetzt hast du schon rausgeschickt. Passt. Also, da erhoben sie ihre Stimme in Reaktion auf Naomi. Das war irgendwo unterwegs schon, weil es ist tatsächlich so, dass sie mitgelaufen sind mit ihr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, man könnte auch sagen zum Abschied. Ruth aber ließ nicht von ihr. An dieser Weggabelung, sozusagen im übertragenen Sinn, endet die Geschichte von Orpa in der Bibel. Sagen Abschiedskuss und Tschüss. Nein, ganz so einfach ist nicht. Sie musste ja schließlich auch weinen. Es fiel ihr schwer, ihre Schwiegermutter zurückzulassen oder alleine gehen zu lassen. Aber letztlich kehrt sie doch zurück nach Moab. Und sie tat damit das Menschliche, das Nachvollziehbare und vielleicht auch tat sie niemandem Unrecht. Wie gesagt, sie war eigentlich nicht verpflichtet dazu, irgendwie ihrer Schwiegermutter da in die Fremde zu folgen. Es war ihr gutes Recht, umzukehren. Sie hat ihre mögliche Pflicht erfüllt und Naomi selber hat sie praktisch genötigt, umzukehren. Ich möchte ihr da auf jeden Fall keine Vorwürfe machen, auch wenn sie ein paar Verse vorher schon was anderes versprochen hat. Das muss man vielleicht an der Stelle doch erwähnen. Ja, wie gesagt, Orpa, ihre Geschichte endet hier. Mehr wissen wir nicht über sie. Über Ruth wissen wir schon mehr. Ruth handelt nämlich anders. Sie nimmt den anderen Weg. Und das lesen wir auf der nächsten Folie. Ich muss jetzt mal kurz hier weiterblättern. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Das ist Vers 14, das überspringe ich jetzt. Vers 15, sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach, das sagt also Naomi. Ruth antwortete, bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie, also die Naomi nun sah, dass die Ruth festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. Und die Überschrift habe ich vergessen zu ergänzen, das ist natürlich, das sind die Verse 14 bis 18. Ruth 1, 14 bis 18. Naomis Abwehrversuche werden energisch von Ruth beendet. Und vielleicht ist es euch auch eingefallen, diese Verse werden ja oft bei Trauungen ausgesucht, wenn Braut und Bräutigam vom Traualtar stehen. Und Vers 17 kriegen wir gleich, klingt auch wie ein schönes Trauversprechen. Wenn ihr seht, wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Kennen wir von Trauungen. Aber hier geht es ja um eine Schwiegermutter und eine Schwiegertochter. Und das ist ja schon bemerkenswert, wenn man, ja, sagen wir mal, an die oft leicht angespannten Beziehungen zwischen diesen beiden, die es so gibt, sprichwörtlich beinahe. Wie viele Bräute würden ihrer Schwiegermutter statt ihrem Bräutigam so ein Versprechen abliefern? Naja, egal. Was passiert hier eigentlich? Ich denke, auf vielleicht zwei Ebenen, können wir es ausdrücken, passieren hier große Dinge, ohne dass Ruth selber eine große Ahnung davon hat, was passiert. Vielleicht nicht mal auf ihrer persönlichen Ebene versteht sie, was sie gerade gemacht hat. Sie handelt ja nicht so normal wie Orpa, die so eine Art Pflichterfüllung ableistet, sondern sie handelt besser. Und wir ahnen schon, wenn sie nach Israel zurückgeht, also für sie ist nicht zurück, für die Naomi ist zurückzugehen, damit erwählt sie Naomis Volk als ihr Volk, und das ist Gottes Volk, Gottes auserwähltes Volk. Das Volk, das den einzig lebendigen Gott anbetet. Sie kehrt gleichzeitig den heidnischen Götzen von Moab den Rücken. Und damit gibt sie ihrem Leben eine Wendung. Man kann sagen, sie rettet sich oder sie wird gerettet. Und so ein Schritt, der kann nicht ohne Folgen bleiben. Und der bleibt nicht ohne Folgen, weil viele von euch vielleicht auch wissen, dass Ruth eine Vorfahrin von König David wird. Und damit ist sie auch Teil von Jesus' Stammbaum, wie es dann auch im Neuen Testament nachzulesen ist. Welch eine Weichenstellung für eine bessere Entscheidung als die von Orpa. Eine sehr gute Entscheidung, aber eine, die sicherlich etwas gekostet hat. Und damit sind wir vielleicht jetzt auf einer anderen Ebene, und zwar auf der Ebene ihrer größeren Rolle als Persönlichkeit der Bibel des Alten Testaments. Ruth wird hier zu einem Vorbild für viele Menschen. Und ich würde so weit gehen zu sagen, dass Ruth jetzt nicht nur für sich allein betrachtet toll war, sondern sie weist ganz geradewegs auf Jesus hin. Sie lenkt den Blick direkt auf das Evangelium. Und damit ist es schon ziemlich das Gegenteil von Jona. Was tut sie denn anderes, als ihr Leben bedingungslos hinzugeben? Aus Nächstenliebe. Wir haben vorhin gesungen von der bedingungslosen Liebe. Die sieht man im Leben der Ruth. Mir fällt einfach kein anderes Motiv ein, als ihre Hingabe, als ihre Barmherzigkeit, ihr Mitgefühl. Und es ist einfach, das sind einfach verschiedene Namen für das Wort Liebe. Sie fängt nicht an, eine Tabelle anzufertigen mit zwei Spalten. Pro, Contra, gehe ich nach Israel, gehe ich nicht. Gehe ich mit Naomi mit, gehe ich nicht. Was spricht dafür, was dagegen? Und danach treffe ich eine vernunftbasierte Entscheidung für mich. Nein, so kann man das nicht entscheiden. Sie trifft eine Entscheidung aus Hingabe, aus Liebe. Und ich sagte, der Blick wird auf Jesus gelenkt. Wer hat sich sonst hingegeben, bedingungslos, wenn nicht Jesus? Ich nehme jetzt mal eine kleine Ausfahrt, bevor wir wieder zurückgehen zu Ruth. Ich habe neulich meine Studiensachen durchforstet. Ich musste auch ein bisschen was wegschmeißen, habe dann letztlich nicht so viel wegschmeißen können. Ich habe dort in vieles reingelesen, was ich vor mittlerweile über 20 Jahren so von mir gegeben habe, schriftlich. was geprüft wurde und Arbeiten angeschaut und habe sehr viel gefunden, aber liebevolle Hingabe habe ich da nicht gefunden. Ich konnte mich so ein bisschen in mich hineindenken und was so mein 20-jähriger Kopf so gedacht hat. Und es war einfach keine Begeisterung spürbar in diesen ganzen Unterlagen. Obwohl ich eigentlich ganz gern studiert habe. Gedanklich habe ich mich aber, glaube ich, gar nicht so arg rein vertieft. War eine Arbeit erledigt, dann war sie auch schon wieder Vergangenheit. Aber ich denke, das war in Ordnung und es ist auch jetzt noch in Ordnung. Nicht überall in meinem Leben ist es erforderlich oder geboten, irgendwie diese Hingabe zu haben. Es gibt ja vielerlei Hingabe und liebevolles Verhalten. Gerade bei uns im Südwesten fällt einem natürlich zuallererst das Auto ein, das man hat. Und wie viele Männer vor allem gibt es, die liebevoll und mit voller Hingabe ihr Auto jeden Samstag pflegen. Es gibt auch manche, deren Auto ist nicht das Auto, sondern ihr Rasen, den sie pflegen, wo kein Unkraut Platz hat. Und da wird so eine richtige Liebe zum Detail sichtbar. Oder wenn man auch mal geschlechtergerecht mal ins Haus wechselt und Klischees bedienen möchte. Es gibt sicher auch die ein oder andere Frau, die sehr viel Hingabe aufwendet, um ein absolut klinisch reines Haus zu haben, wo kein Stäubchen zu finden ist und wo alles seinen besten Platz hat. Hingabe in solchen Dingen ist sicher jetzt nicht anzuklagen, ist vielleicht ein schönes Hobby, aber wenn man ehrlich ist, es ist eigentlich gar nicht so arg viel Nütze, wenn man jetzt an Gottes Reich oder an seine an seine eigenen Mitmenschen denkt. Es sieht eben doch ganz anders aus, wenn diese Hingabe einen Menschen trifft. So wie bei Ruth und Naomi. Ruth hat sehr wohl gewusst, dass Naomi einen ganz bitteren Weg zu gehen hat. Sie selber hatte es ja auch nicht leicht. Als Witwe zurück nach Hause, das ist die eine Seite, aber was erwartet einen dann zu Hause? Schmach, man ist die Versagerin und das wird auch in späteren Versen deutlich. Sie will sogar ihren Namen ändern, der ursprünglich lieblich bedeutet oder die liebliche Naomi, in Mara, das ist die bittere. Das lesen wir dann später in Vers 20. Die Leute Bethlehems, die werden sich das Maul zerreißen über sie. Sie gilt vielleicht als Bestrafte Gottes, als vielleicht Fahnenflüchtige, die zur Zeit der Hungersnot einfach abgehauen ist und jetzt kommt sie zurück wie ein geschlagener Hund. Ruth wird das irgendwo gewusst haben, aber sie geht diesen bitteren Weg mit ihr mit. Und damit gibt sie eigentlich ihr Leben auf, ihre Perspektive. Und was sagt Jesus über solche Menschen, die das tun? Und da bräuchte ich jetzt die nächste Folie. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ruth gibt alles auf und zeigt damit ganz klar auf Jesus, der bei seinem Wirken auf der Erde im Prinzip das Gleiche tut, aber noch viel drastischer. Er gibt den Himmel auf aus Erbarmen, aus Liebe für die Menschen und gibt dann auch sein Leben auf am Kreuz. Und das ist die größte Liebe und die größte Hingabe, die man überhaupt zeigen kann, wie es auch bezeugt ist. Im Johannesevangelium zum Beispiel, die nächste Folie bitte. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Wie ich schon sagte, Ruth hat vermutlich gar keine Ahnung davon, was sie tut. Aber sie trifft eine Entscheidung aus barmherziger Liebe, aus bedingungsloser Liebe. Und diese richtige, gute Entscheidung hat große Auswirkungen. Vielleicht nochmal ein Schwenk in unser Leben. Was erleben wir so heute? Seid ihr schon mal Menschen begegnet am Arbeitsplatz oder wo ihr auch seid, in der Schule, auf einem Amt, beim Arzt vielleicht sogar, wo ihr Hilfesuchende wart und habt gemerkt, hier kriege ich maximal Pflichterfüllung, aber mein Gegenüber hat kein wirkliches Interesse an mir und meiner Situation? Ich habe das schon erlebt, leider. Das ist kein schönes Gefühl. Oder wenn wir mal zu uns selber schwenken. Ich habe vorhin von meiner Studienzeit erzählt, von der Pflichterfüllung. Ich war zuvor Zivildienstleistender und die Älteren unter euch wissen, was das ist. Ich war beim Roten Kreuz und da musste ich einigen Menschen helfen, die aufgrund von einer Behinderung Hilfe dringend nötig hatten. Und ich gebe offen zu, es gab schon Aufgaben, die waren für mich einfach Pflichterfüllung. Eine hieß so, dass ich praktisch 3x3 Stunden jemanden betreuen musste. Und das waren 3 harte Stunden oder 9 harte Wochenstunden. Und ich war manchmal schon mehr mit Selbstmitleid beschäftigt, als mit dem Leid von meinem Schützling. Weil es sehr unangenehme Arbeit war für mich und von Hingabe und Pflichterfüllung war ich ziemlich stark auf der Seite der Pflichterfüllung. Ich glaube, ich habe meine Sache ganz gut gemacht. Ich habe schon auch gesehen damals, dass ich Licht und Salz sein muss und auch möchte. Aber so ganz richtig hingegeben, bedingungslose Liebe, der Wunsch, dem Menschen wirklich eine Erleichterung zu sein, ja schon, aber so ganz echt war es vielleicht oft nicht. Oft braucht aber unser Nächster in seiner Not genau diese Hingabe, echte Nächstenliebe, die einen auch echt was kostet. Zeit, Geld, Nerven. Denken wir mal an den Gelähmten und seine Freunde, wie wir es schon auf dem Gemeindewochenende gehört haben. Dieser Gelähmte und seine Freunde, die für ihn ein Dach abdecken, praktisch Sachbeschädigung betreiben, damit er eine Heilung bekommt von Jesus, damit sie ihn zu Jesus bringen. Das ist schon ein kleiner Kontrast zu dem, was ich bereit bin zu tun. Wie oft bin ich erleichtert, wenn mein halbherziges Hilfsangebot abgelehnt wird? Wie oft bin ich damit beschäftigt, meine Wohlfühlzone zu bewahren, anstatt die Not von einem anderen zu sehen oder sie gar zu suchen? Das stimmt mich schon nachdenklich. Aber ich möchte nicht beim Negativen stehen bleiben. Es gibt noch Gegenbeispiele. Und zwar nicht nur dort, wo meine großartige Leistung belohnt wird mit Applaus und Bewunderung, sondern dort, wo es niemand sieht. Man erlebt den Unterschied, wenn man sofort merkt, bei meinem Gegenüber weht ein anderer Geist, das ist Gottes Geist. Der wird mit mir und meinem Problem bis zum Ende mitgehen. Und das ist eine schöne Erfahrung. Und es kommt mir eigentlich wie gerufen, vielleicht denkt ihr jetzt an den Sven, was der Sven uns vorhin erzählt hat und auch Dorothea erzählt haben, dass er angesprochen wurde darauf, du bist irgendwie anders. Ja? Das spürt man, eine Hingabe. Und es ist eine schöne Erfahrung.
Kennen wir solche Menschen? Ja. Können wir solche Menschen werden oder immer mehr solche Menschen werden? Ich würde sagen, auch das mit einem klaren Ja zu beantworten. Menschen, die solche Erfahrungen ermöglichen? Ja. Wir sind nicht vollkommen, aber wir gehen mit Jesus auf diesem Weg. Er ist schließlich unser Hirte, er ist unser Vorbild, auf das schon Ruth hinweist. Und wir erleben es hier in unserer Mitte. Schön, dass wir es gerade heute auch als Zeugnis gehört haben, wie Jesu barmherzige Liebe weitergegeben wird. Und wir erleben es in der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde, zum Beispiel auf dem Großmarkt. Zusammenfassend möchte ich sagen, die Orpa steht für Pflichterfüllung, für das Menschliche. Ruth steht für liebevolle, bedingungslose, ja göttliche Hingabe und zeigt damit aus tief im Alten Testament, 1000 Jahre vor Christus oder mehr als 1000 Jahre, direkt auf Jesus. Orpa ist vielleicht ganz gut, aber kein Vorbild. Und sie spielt ja, wie ich gesagt habe, auch keine Rolle mehr. Wer hätte ihren Namen vor der Predigt überhaupt gekannt? Ruth hingegen kennt man. Ruth ist ein Vorbild. Und Ruth, wie wir dann auch lesen werden, wird sehr reich gesegnet und wird eine Stammmutter der Könige Israels. Was heißt Vorbild? Wo uns Gott hingestellt hat, an unseren Arbeitsplatz oder egal wohin sonst, in unsere Nachbarschaft, in unserer Ausbildung, kann ich nur zurufen, mach's wie Ruth und mach's nicht so wie Jona. Sie wurde in eine Situation hineingestellt, die alles andere als leicht war und hat eine Entscheidung aus Liebe getroffen. Und letztlich, Dorothea, war das auch dann eine, aus Liebe wurde auch Exzellenz. Ja? Das passiert, wenn man mit Hingabe eine Aufgabe übernimmt, wo man auch hingestellt ist. Du hast ja gesagt, wir sind an verschiedenen Stellen in unserem Leben, in verschiedene Situationen hingestellt. Und wo Hingabe und Liebe passiert, da werden wir exzellent. Und es liegt Segen darauf und diese Exzellenz drückt sich auch im Segen für andere aus. Und ich bin froh, dass wir das nicht selber und alleine leisten müssen, sondern dass Gott uns seinen Geist gibt, dass Jesus uns da leitet als unser treuer Hirte. Und ja, das wünsche ich mir für mich und für uns, dass wir auf diesem Weg weitergehen. Amen. Lasst uns gemeinsam beten und dazu aufstehen. Herr, unser Vater, ich danke dir von Herzen dafür, dass du uns dieses Beispiel in der Bibel von dieser uralten Geschichte gibst, wie eine einfache Frau, einfach eine richtige, eine gute Entscheidung trifft. Die Entscheidung ist gut, weil sie in Liebe, in bedingungsloser Hingabe gefällt wird. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott der Liebe bist, der genau das selber gezeigt hat in seinem Sohn Jesus, der sich bedingungslos für uns dahingegeben hat, auf dass wir ein Evangelium haben, eine gute Nachricht, eine Nachricht der Rettung. Es ist auch eine rettende Liebe. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zu Trägern dieser rettenden Liebe machst, dass wir Ruth als Vorbild sehen, aber noch viel mehr deinen Sohn Jesus, der alles hingegeben hat. Und ich möchte dich bitten, dass wir auch Menschen werden, die das tun können für ihre Mitmenschen in Not. Letztlich ist hier jeder in Not, der dich nicht hat. Ich möchte dich bitten, dass du ja, diese rettende Liebe in uns anzündest, wo sie gerade vor sich hin glimmt und nicht so richtig Feuer fängt. Und ich vertraue dir darauf. Ich vertraue darauf und ich danke dir dafür, dass wir den Weg mit dir gehen können und dass wir das nicht selber produzieren müssen, sondern dass wir letztlich nur dich spiegeln, dass du in uns wirkst, dass deine Liebe über uns in die Welt rausgeht. Danke, Herr, dass du dabei bist und ich bitte dich um deinen Segen dafür, dass wir in diesem Sinne unseren Weg weitergehen. Amen.